So, Marina, ein Quickie, du und ich.
Über die Distanz, das geht auch hier von wegen elektronisch, ne?
Ja, ich hier Cyber-Quickie oder so. Ich glaube, das ist das neue, the newest shit, the latest shit, so irgendwie.
Aber müsste ich ja nicht eigentlich mit Kreditkarte schon im Voraus zahlen?
Pay, hier, Apple Pay.
Wir sind ganz hier, Google, whatever.
Apropos Apple Pay habe ich gestern zum ersten Mal gemacht.
Mit dem Handy bezahlt?
Aber online. Wir haben nämlich gestern, oh Gott, ich sehe gerade, okay, erstmal herzlich willkommen zu Hashtag die Nano-Influencer.
Da waren schon wieder drei S und ich weiß schon wieder nicht, wie ich die gleich rausschneiden soll.
Musst du nicht. Nein, ich weiß nicht, Marina, ob du das siehst. Der nimmt alles auf und übersetzt das direkt quasi. Also ich kriege direkt eine Transkription unserer Sprache.
Hast du da was eingestellt oder was ist?
Weiß ich nicht. Ich kann sein, dass irgendwie ein Update oder so drüber gelaufen ist.
Wir zwei Mutti sind so blöd für alles. Meine Güte.
Nee, aber der zeigt wirklich nur, ich sehe gerade, der zeigt nur das, was du sagst. Wie ist bei Mutti, sind so blöd für alles, meine Güte, Fragezeichen.
Es hat was. Es ist so wie NTV, wenn sie dann auch für Gebärdensprache dann so nebenbei reinkloppen, weißt du?
Ja, oh, der kennt sogar NTV.
Natürlich kennt der NTV, aber kennt NTV nicht.
Und Weißen hat er auch geschrieben.
What the fuck? Egal, zurück zum Thema.
Ich kann mich gar nicht konzentrieren, weil das Problem ist, das ist ja ein kleiner Funfact von mir, wenn ich etwas geschrieben sehe, muss ich es auch wirklich mitlesen. Also ich kann das nicht irgendwie ausblenden, sondern ich lese jeden Pups mit.
Oh, da könnten wir eigentlich, das wäre eine super Anleitung oder Überleitung, wow, ich bin im Urlaubsmodus, zu dem Film, den ich mir angucken musste, weil, Achtung, ich habe ihn nirgendwo wieder gefunden. Keine Plattform hat Citizen Kane angeboten. Legal.
Ja. Egal.
Legal. Ich war durchaus bereit, mir das wirklich legal anzugucken. Allerdings war ich nicht bereit, dafür zu zahlen. Und Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht. Und dann habe ich gestern den Film zu Ende geguckt. Der ging ja sage und schreibe 2 Stunden. Eieiei.
Ich fand die aber sehr kurzweilig.
Echt? Ich habe mich da durchgequält. Das war der Horror.
Okay, krass. Okay.
Und da gab es den dann auf YouTube in Vollversion, falls Leute den sehen wollen. Allerdings mit koreanischem Über-Unter-Mitteltext. Also überall.
Der Mitteltext.
Naja, der war immer so mitten im Bild. Das heißt, ich habe die Darsteller kaum gesehen. Vielleicht war das auch eher hemmend für das Erlebnis des Films. Und unten drunter hatte ich noch Englisch. Also wirklich, ich habe ihn auf Englisch geguckt, mit englischen Untertiteln und oben drüber noch Koreanisch. Das war viel Zeug, was da stattgefunden hat in dem kleinen Bild.
Aber es ist ja auch viel passiert im Film.
2 Stunden. Und ich wirklich dagegen fand, ich fand Casablanca dagegen die Offenbarung, muss ich ehrlich gestehen. Und Casablanca wahrscheinlich geil.
Okay, dann hast du vielleicht den Film nicht verstanden. Aber nun gut.
Wow. Entschuldigung. Weil ich nicht zu Ende studiert habe, oder was? Boah.
Nee, darum nicht. Aber eigentlich, wenn man sich so ein bisschen noch nebenbei schlau gemacht hat, hat er ja wirklich, erstens war, aber vielleicht erzählen wir erstmal, welchen Film wir geguckt haben, bevor wir hier alles raushauen.
Ja, wir haben dem Film der Filme geguckt, der beste Film aller Zeiten. Der hat irgendwie 50 oder 60 Jahre ununterbrochen an dem ersten Platz der besten Filme aller Zeiten eben gestanden. Und zwar Citizen Kane von
Orson Welles.
Ja, das wollte ich noch kurz mitlassen. Ja, und wir haben uns den angeguckt, weil er halt so weit umgerankt war und eben auch besser war als Casablanca. Und ich muss sagen, ich habe es sehr bereut.
Okay, das lasse ich jetzt erstmal so stehen.
Du fandst ihn gut, ne?
Ich fand ihn besser als erwartet. Ich habe ehrlich gesagt mich auch bis zur letzten Sekunde habe ich mich da echt drum gedrückt. Und dann, mein Freund hatte mir den aus der Bücherei ausgeliehen. Und dann meinte ich echt so, boah, ey, ich nehme bald mit Marina den Pulli auf. Wir müssen das echt mal gucken. Und er hatte sich ja bereit erklärt, mitzugucken. Und dann haben wir es gestern am Frühstück angemacht. Irgendwie war der dann ganz schnell vorbei, fand ich.
Nee, also ich muss sagen, ich habe ihn angeguckt. Und wie gesagt, die erste Hälfte vor 2 oder 3 Wochen, relativ zügig, nachdem wir gesagt haben, wir wollen ihn gucken. Und dann habe ich den irgendwann ausgemacht. Ich weiß auch warum, weil er einfach so furchtbar war.
Okay.
Und dann habe ich den gestern wirklich zu Ende gucken wollen, bin dann wieder eingeschlafen, habe mir den heute Morgen wirklich reingezwungen. Es war wirklich nicht doll.
Ja, aber so gestückelt den zu gucken, ist natürlich auch eher so,
um
vielleicht Zusammenhänge zu erkennen.
Ich glaube einfach aus der heutigen Sicht ist einfach diese ganze innovative Geschichte, wie der das damals gefilmt hat in den 40ern, schon so selbstverständlich, dass man nicht mehr anerkennt, wie viel Arbeit das war zu der damaligen Zeit. Ich glaube, das ist das Größte. Also man kann erstmal sagen, worum es geht. Es geht um einen Industriellen, der mehrere Zeitungen hat und der verstirbt. Und auf seinem Todesbett sagt er ein Wort.
Mhm.
So. Und dann macht unter anderem, ich denke mal, die eine Firma von ihm so ein Biopic, wie würde man das heute sagen? Also man lässt sein Leben...
Naja, so, ja, ein bisschen wie ein Nachruf oder so, ne?
Genau, aber in so einem, das fand ich schon sehr eigenartig, weil das waren schon so, die ersten 10 Minuten waren ja eher so wie so eine Wochenschau irgendwie. Das war ja alles sehr...
Genau, so war das ja auch, ich glaube, das war auch durchaus, weil es ja zu Kriegszeiten auch gefilmt wurde. Wir schaffen es da, Kriegsfilme zu gucken, mehr oder minder.
Ja, tief drin in den 40ern.
Ja,
1951. So, also wie gesagt, das hat mich erstmal so verwirrt, weil es ging nicht so als Film los. Du wirst ja quasi so reingeschmissen und dann kommt diese Wochenschau-Geschichte. Mhm. Und dann beschließen ja der Chefredakteur oder keine Ahnung was, dem Ganzen ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Und sie wollen die Person des Ganzen, des Charles Foster Kane quasi beleuchten. Und dann wird ein Reporter losgeschickt, der dann mit Eckpfeilern des Lebens von Mr. Kane dann quasi Interviews führt und dann wird der Charakter näher beleuchtet. Und dann kommen ja immer so, es wird immer die jetzige Zeit, also die Jetztzeit des Films dann betrachtet und gleichzeitig werden immer so Rücksprünge gemacht. Und genau, das fand ich eigentlich ganz cool. Ach, der Film hat sich einfach so gezogen.
Okay. Ich will da, wie gesagt, ich will da ja gar nicht reinreden, weil das ist deine Meinung. Du hast da ein gutes Recht zu und ich kann das auch nachvollziehen. Ich selber fand den Film aber, wie gesagt, tatsächlich wirklich besser als erwartet und sehr kurzweilig.
Aber findest du zu Recht, das ist der beste Film aller Zeiten? Also ich finde dieses Prädikat so unglaublich. Bei all den Filmen, die es gibt auf der Welt, ist das der beste Film von allen?
Naja, sagen wir mal so, das ist eh immer so ein bisschen, keine Ahnung, weißt du, ich würde wahrscheinlich so was sagen wie, nö, Dirty Dancing, einfach weil ich den so oft geguckt habe.
Ja, ich meine, soundtrackmäßig ist es natürlich auch bahnbrechend gewesen, ne?
Ja, durchaus. Nein, also ob es der beste Film ist, kann ich so nicht sagen, aber es stimmt wirklich. Wenn wir einmal betrachten, dass der Film 1941 gedreht wurde und man einfach betrachten muss, wie viel... oder wie die Filme vorher gedreht wurden, dann ist dieser Film, was die Thematik angeht, was das Filmen angeht, auch ein bisschen was, naja, so die Spielereien der Perspektiven, die Spielereien von Licht und Schatten, die Spielereien von Spiegeleien, das sind alles Sachen, die sind neu gewesen. Die waren wirklich bahnbrechend. Und man muss wirklich beachten, und das wollte ich nämlich sagen, Orson Welles, der nicht nur das Drehbuch mitgeschrieben hat und Regie geführt hat und die Hauptrolle gespielt hat, es war sein erster Film. Und der gute Mann war 26 zu der Zeit.
Ich glaube, der war sogar 24. Ich meine, ich habe gelesen, er wäre 24 gewesen. Aber so, sagen wir mal...
Ich glaube, der ist 1925 geboren. Aber ist ja auch egal, ob er jetzt 24 oder 26 war. Er ist mehr als 10 Jahre jünger gewesen, als er das gemacht hat. Und als ersten Film schon so eine Vision zu haben und Dinge umzusetzen und ganz viele Neuerungen im Film einzuführen, die ja, wie du gesagt hast, für uns inzwischen normal sind und wir sie deswegen gar nicht mehr wertschätzen, sondern inzwischen eher staunen, wenn CGI super ist und man das nicht mehr sieht. Keine Ahnung, wenn ein Drache echt aussieht oder so. Ne? Das sind natürlich himmelweite Unterschiede und dazwischen liegen einfach 70, 80 Jahre, fast 80 Jahre Filmgeschichte und da hat sich natürlich unglaublich viel getan, aber doch, ich finde das, dafür muss man einfach zu Recht sagen, das ist ein sehr gelungenes Erstmeisterwerk und er spielt, finde ich, auch überhaupt nicht schlecht. Ich fand es sehr kurzweilig, weil ich die Thematik auch durchaus interessant fand.
Das ist, glaube ich, der größte Problempunkt, den ich mit dem Film habe, was ich aber jetzt gelesen habe, ist, dass es tatsächlich Absicht war, ist, dass du dich nicht mit der Hauptfigur oder mit irgendeiner von den Charakteren irgendwie verbunden fühlst. Die meisten Nebenprotagonisten sind ja wirklich nur so sehr oberflächlich.
Ja.
Das sind halt immer so die Randfiguren, die dann eben im Leben von Charles Foster Kane irgendwie mal stattgefunden haben.
Ja.
Und den Kane an sich, finde ich, mag man immer weniger, solange der Film geht.
Das stimmt, je älter er wird und ein bisschen, ich sag mal, seine Prinzipien auch verliert. Weil ich glaube, darum geht es zumindest am Anfang. Also man kann ja erklären, wie alt wird er da sein? 8? 6? 8? Weiß ich nicht.
Ja.
Wird er von seiner Mutter fortgegeben in die Obhut der Bank, weil sie durch eine vermeintlich wertlose, was war das, Goldmine oder... Ich glaube, eine Goldmine.
Es war einfach nur so ein Schacht quasi, wo sich dann später herausgestellt hat, dass es eine Goldmine war, genau. Und dann kommt die Mutter quasi, also die ist auch verheiratet, der Vater hat ja aber in dem Fall jetzt nichts zu sagen, weil das alles auf dem Namen der Mutter überschrieben wurde, ja. Kommt sie unverhofft und unerwartet zu richtig großem Reichtum.
Genau. Und weil sie möchte, dass es dem Jungen aber besser geht, gibt sie ihn sehr, für ihn unvorbereitet, sie selbst war ja schon eine Woche vorher, hat sie schon die Koffer gepackt gehabt, gibt ihn her in die Bank. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ hieß.
Thompson.
Ja, genau. Genau, und sie gibt ihn ab und der Junge versteht einfach nicht, weil er bei seiner Mutter einfach bleiben möchte.
Was ich da zum Beispiel sehr, sehr interessant fand, war, dass der Vater total dagegen war. Die kommen eigentlich aus so Wisconsin, also eher so ärmlich oder...
Ländlich vor allem, ja.
Genau. So, und der Vater ist ja absolut dagegen eigentlich. Und der ist eher so, der übernimmt da in dem Fall eher so die Mutterrolle. Und die Mutter wirkte für mich sehr, sehr abgeklärt und kühl. Und absolut. Eher so, also ja, es war ja. So ein bisschen vertauscht. Das fand ich schon sehr eigenartig, ja.
Ja, wobei ich das Gefühl hatte, der Vater, da ging es ihm vor allem ums Geld. Also, dass er ja so meinte, mit dem Geld irgendwie. Und sie aber meinte, nee, das ist nur auf mich überschrieben. Also, das ist zum Beispiel schon eine Besonderheit, finde ich, dass die in dem Moment die Frauenrolle stärker ist als die Männerrolle. Was sich ja sonst im Film eher nicht so zeigt. Da sind vielleicht zwei Frauen, die eher das Sagen haben. Und die restlichen Frauen werden ja immer als ein bisschen, naja, schwach dargestellt. Ja, auf jeden Fall, was ich aber da schon in der Szene sehr interessant fand. Also eigentlich fängt der Film anders an, aber ich fand diese Szene, die ist ja durchaus wichtig, dass er da im Schnee spielt und man sieht halt, und das ist zum Beispiel so ein Kniff, den er, ich weiß nicht, ob er den erfunden hat, aber den fand ich sehr toll, diese, was im Vordergrund und was im Hintergrund passiert. Dass man quasi mindestens zwei Handlungen sieht, eine gesprochene und eine, wo man sich aber mit dem Auge drauf konzentriert. Und das ist ja halt, wo die Mutter und der Vater und der Banks, Herr Thompson oder wie der heißt, über das Schicksal sprechen oder das Schicksal bestimmen. Und man sieht im Hintergrund durch das Fenster, wie Kane auf dem Schlitten irgendwie die ganze Zeit irgendwie, man hört auch, wie er irgendwie ruft und Spaß hat irgendwie auf dem Schlitten im Schneegestöber irgendwie und einen Schneemann bauen will. Also man sieht im Hintergrund die Handlung und so dieses, der ist ja überhaupt nicht involviert und eigentlich wird gerade was unglaublich Wichtiges und Großes besprochen. So. Also dieser Unterschied zwischen, ich sag mal, knallhartem Geschäft und so ein bisschen kindlich Naives und dass eigentlich beschlossen wird, dass seine Kindheit aufhört, genau in dem Moment.
Mhm. Und, ja, wenn man den ganzen, also der Film fängt halt an, dass Kane stirbt. Man sieht ihn quasi auch nur, wie er da in dem Bett liegt. Also man sieht nicht die ganze Person, sondern nur so einen Arm.
Sein Mund und sein Bart irgendwie so, ne?
Genau, und dann lässt er, ich glaube, der lässt auch eine Tasse fallen oder so.
Eine
Schneekugel, genau. Und sagt dann das eine Wort Rosebud. Und da kommt so eine Nurse rein, eine Krankenschwester oder irgendwie so eine Pflegerin kommt rein. Und dann ist das auch das Einzige, was dann rauskommt, was er gesagt hat. Und deshalb, und das ist eigentlich der einzige Grund, warum jetzt die ganzen Leute sich auf den Weg machen, um ihn nochmal näher zu beleuchten, weil sie denken, Rosebud hat irgendeine größere Bedeutung, eine verschmähte Liebe oder irgendwas in der Richtung. Und dieses Wort tritt quasi den ganzen Film dann so los.
Genau, das ist auch so ein bisschen, darauf baut ja dann dieser Nachruf auf Rosebud. Die wollen da, also die Journalisten oder der Journalist, der sich da auf die Suche macht oder auf die Suche nach diesem Wort macht, der fragt ja alle möglichen Leute, wissen Sie, was Rosebud heißt oder was das bedeutet? Ja. Ich fand das schon ganz gut gemacht, muss ich sagen. Genau, das erfährt man ja wirklich zum Schluss, was man dafür am Anfang erfährt. Und das fand ich zum Beispiel auch echt, da muss ich sagen, ich fand die Szenen, wie das anfängt. Man sieht ja dann dieses Gitter und man sieht dann diesen Zoo und die Palmen und dann dieses dunkle Schloss im Hintergrund.
Xanadu.
Genau, woher das alles rührt. Und dann wird ja auch noch in dieser Wochenshow gesagt, dass Xanadu nach Kublai Khan irgendwie oder von Kublai Khan inspiriert ist irgendwie und auf Marmor gebaut und der größte Privatzoo. Er wollte so ein bisschen wie so eine moderne Arche Noah haben und diese ganzen gesammelten Schätze, die er da hat und irgendwie das drittgrößte Vermögen, Privatvermögen Amerikas. Um einfach so ein bisschen zusammenzufassen, zu sagen, was das für ein Exzentriker ja auch einfach war. Ich finde, das ist ganz gut eigentlich gemacht. Vor allem, weil man, wenn wir jetzt mal ganz weit nach vorne springen, der Film ja auch genauso endet, wie er anfängt. Mit demselben Bildmaterial.
Mit demselben Bildmaterial?
Ja, es wird wieder gezeigt, wie dieses K in dem Tor, also ne, dieses dunkle Tor, und dann sieht man wieder Xanadu im Hintergrund und so. Also es sind quasi dieselben Bilder nochmal, wie sie am Anfang gezeigt werden, um so quasi so einen Abschluss zu schaffen oder so die Kurve zu kriegen, sagen wir mal.
Also ich fand, wenn man das vergleicht, das ist die gleiche Zeit wie Casablanca jetzt gewesen. Ich fand das Frauenbild, wie du schon gesagt hast, eher schwach.
Mhm.
Jetzt hat er sich ja eine ausgesucht, aber man merkt das schon so, er hat sich die erste Frau ausgesucht, als er selber noch sehr jung war und auch noch verliebt war. Und hat sich halt, glaube ich, auch sehr geschmeichelt gefühlt, dass die Nichte des amerikanischen Präsidenten ihn toll findet. Mhm. Das war sicherlich ein Grund. Dann fand ich das total toll, das fand ich dann auch also geschickt gemacht von dem Regisseur, denn man sieht die erste Ehe quasi wie im Schnelldurchlauf, während die beiden immer am Frühstückstisch sitzen.
Stimmt.
Er sagt immer, was sie nicht will oder was sie nicht mag oder was sie stört, und zum Schluss lesen beide die Zeitung, während sie aber eine Zeitung liest, die nicht ihm gehört. Das fand ich dann auch schon sehr aussagekräftig. Und die zweite Ehefrau lernt er ja dann schon im groberen Alter. Ich würde mal sagen, er war da schon so Mitte 40.
Mindestens, ja.
Ja, so ein kleines Blondchen kennen, und er lernt sie zufällig kennen, und sie ist halt schon eher, naja, naiv und dumm irgendwie, und da merkt man halt...
Untalentiert.
Ja, untalentiert, das weiß ich dann, das wird er erstmal noch, also singt ihn ja, und er findet sie ja ganz toll, und sie verlangt ja auch wirklich nicht viel von ihm, und da merkt man schon so, das war eher so seicht, ne? Er wollte also nicht mehr nochmal sowas wie seine Frau haben, was Anspruchsvolles, sondern eher sowas Naives, Junges, was ihm schmeichelt, und das ist ja diese typische Midlife-Crisis irgendwie, die wird ja im Grunde da schon so unterschwellig ein bisschen erwähnt, und dann ja, hat er ein Kröschen mit ihr, will dann Governor of the State werden, und ein anderer Konkurrent erpresst ihn quasi, dass wenn er nicht zurücktritt oder darauf die Rauf diese Kandidatur verzichtet, dass er dann diese Affäre publik macht, und er macht das tatsächlich nicht. Das fand ich eigentlich ganz cool. Er steht zu seiner Affäre, ihm ist es egal. Bestimmt auch, weil er die Frau irgendwie loswerden wollte, die erste Ehefrau. Die, meine ich, doch auch verstorben ist. Hat Issei nicht bei einem Unfall nachher gestorben mit ihrem Sohn? Wird das nicht einfach am Anfang mal irgendwann erwähnt?
Ja, ein paar Jahre später, genau. Also die war gar nicht so lange, ich glaube 4-5 Jahre nach der Scheidung stirbt der Sohn und sie.
Genau. So, und dann wird er halt kein Governor, er lebt eine böse Waldschlappe und heiratet dann aber später die vermeintliche Sängerin, wie sie sagt, wie sie auch selber werden wollte, und versucht, die dann groß rauszubringen. So, ne?
Genau, er baut ihr sogar ein eigenes ein
sag schnell, Opernhaus.
Konzert, ja, genau. Mhm. Genau.
Ja, aber wie dann, und das ist das Entscheidende, glaube ich, generell, um das noch kurz ein bisschen also alle Weggefährden, also ob es der Banker ist, wo dann ja in die Tagebücher geguckt wird, ob sein bester Freund ist, der Jed oder Jedediah oder
so.
Die zweite Ehefrau, die erste konnte er nicht mitreden, weil die verstorben ist. Alle Vermitteln sind so ein bisschen verbittert im Rückblick, muss man schon sagen, sind eher so ein bisschen negativ eingehaucht oder angehaucht so, wenn sie über den Kane sprechen, weil er halt immer nur was macht quasi. Der schenkt ihm zum Beispiel irgendwas, das fand ich bei der Frau so ganz toll, wie sie ihn verlässt und meinte so, you never did something for me. Er hat ihr auch nie was gegeben, was ihm wichtig war. Ja klar, er hat ihr viel gekauft und er hat ihr viel gebeten, aber zum Beispiel das mit dem Singen wollte sie gar nicht. Sie hat nie gesagt, dass sie Sängerin werden wollte und dass sie dieses Opernhaus haben wollte, sondern er hat beschlossen, dass sie das jetzt bekommt und dass sie das jetzt durchzieht. Und die waren damit totenunglücklich. Und das hat er bei allen seinen Freunden und Familien und alles so gemacht. Und das auch immer mehr verstärkt, je älter er geworden ist. Also der ist eigentlich immer tyrannischer geworden mit dem Alter.
Ja, das stimmt. Ja, das auf jeden Fall. Ich gucke nämlich gerade, ich habe auch diesen Satz irgendwo aufgeschrieben. Den fand ich nämlich auch ganz gut. Vor allem, wo er zum Beispiel auch sagt, du wirst weiter singen.
Genau, also als er die Gesangsstunden hatte, die ja wirklich teuer waren, und sie müht sich da ja wirklich ab. Also im Grunde hatte er die Freude an dem Singen genommen, weil er sie dazu gezwungen hat. Was ich auch ganz krass fand im Vergleich zu Casablanca jetzt wieder, der schlägt die auch einmal. Das siehst du ja, wie der dir eine Offer gegeben, ne? Das war, also in Casablanca war das überhaupt kein Thema.
Stimmt, das war auf jeden Fall dafür, dass es da, wie oft wir betont haben, es war ja eigentlich ein Antikriegsfilm, wurde relativ wenig Gewalt gezeigt, ne?
Ja. Ja.
Vor allem gegen Frauen. Das stimmt. Also das, was man so ein bisschen einfach allgemein über die Figur sagen kann, ist, dass er, das ist ja ganz am Anfang, diese Declaration of
Principles.
Genau. My Declaration of Principles, genau. Dass er ja eigentlich am Anfang einen sehr, dafür, dass er jetzt vielleicht nicht die schönste oder die tollste Kindheit hatte, ist er aber so, der will halt den Leuten eigentlich was geben.
Nee, fand ich damals schon nicht, weil als sie das aufgeschrieben haben, sagt der Jedediah, Jed wird er glaube ich nur gerufen, sagt er ja dann schon, du belügst die Leute ja schon jetzt mit dem ersten Satz, und das war auch so. Also der war sehr charismatisch bis zu seinem hohen Alter, allerdings auch als er sich da als Governor of the State da in diesem Rededuell beweisen möchte, der macht ja nie wirklich irgendwelche Versprechungen, weil er auch gar keine hat. Er hat, glaube ich, auch gar nicht vor, die einzuhalten. Er will das einfach nur werden, weil er das ist für sich beansprucht quasi, verstehst du? Der versucht die Leute, der erzählt immer von hardworking, unemployed, underrated people und all sowas. und kümmert sich aber nie offensichtlich um die und überhaupt nicht. Er ist ja noch nicht mal, er geht ja noch nicht mal zu irgendwelchen Armenhäusern. Stattdessen kauft er ja für zig Millionen da irgendwelche Marmorskulpturen und baut dieses Xanadu. Also im Grunde ist der, ich glaube tatsächlich, meine Quintessenz des Ganzen war einfach, dass die Kindheit für den zu schnell vorbei war, ja, und dass der nie wirklich erwachsen geworden ist und dass er dieses Unreife, sich mit dem Geld alles kaufen können, auch wenn Leute das gar nicht wollen, dass sie trotzdem das alles irgendwie so zugeschickt, der schenkt denen ja einfach irgendeinen Scheiß. Weil genau, ihm das
er lernt ja, dadurch, dass er von der Bank quasi großgezogen wird, lernt er, dass das mit Geld einfach alles machbar ist. Trotzdem glaube ich, dass er innerlich zerrissen ist irgendwie, weil er eigentlich, das wird ja auch irgendwo gesagt, dass er kann keine Liebe geben. Er will Liebe, aber er glaubt, er kriegt sie nur, indem er Geld ausgibt. Und er kennt dann auch keine anderen, nicht links und nicht rechts, so ein bisschen. Ne, so von wegen, was jemand hat eine andere Meinung, nö, ist mir egal. Was
ich verstanden habe, ist, als der Jedediah da schläft, weil er betrunken ist und diese Rezension auf den Auftritt seiner zweiten Frau in dem Opernhaus will er ja schreiben und er hat ja quasi nur angefangen und er zerreißt ja seine eigene Frau im Grunde.
Ja.
Richtig böse und gibt das ja quasi als Rezension von dem Jedediah aus. Das habe ich nicht ganz verstanden. Der Jedediah selber sagt ja, es war einfach nur, um ihn zu beweisen, dass er nach wie vor Prinzipien hat, aber eigentlich hat er ja, um das zu beweisen, seine eigene Frau unterm Bus geschmissen.
Das, ja, aber er hat es ja unter dem Deckmantel des Leland-Namens gemacht, ne? Mhm.
Also ja, was man sagen muss, ist, aufgrund seiner ganzen Zeitungen und so hat er schon so, wie man heute sagen würde, Fake News betrieben. Also er hat ja, ja, versucht, es alles immer so hinzubringen, wie es ihm gerade in den Kragen passte. Und der war sich auch für nichts zu schade. Der hat schon, also würde ich auch sagen, hier mit den Polls, mit den Umfragewerten stimmt was nicht. Da können die sich ja entscheiden zwischen den zwei Headlines und sie nehmen dann die eine, wo dann steht, von wegen Wahlbetrug oder so.
Ja,
weil sie wussten schon, er verliert irgendwie. Das fand ich ja gerade in heutiger Zeit mit Trump, fand ich das ja auch schon sehr interessant, ne?
Ja, also man kann, und man, du musst ja überlegen, der Film ist von 41, also wirklich, wirklich, wirklich schon alt, dass er trotzdem so, naja, an Brisanz oder an Aktualität gar nicht mal so viel verloren hat, weil auch gerade dieses Lebemann-Ding, dieses Geld ausgeben anstatt Sinnvolles damit tun. Da gibt es ja immer noch genug Leute, die vielleicht aus ärmlichen Verhältnissen.
Ich wollte sagen,
also weil er ist ja durchaus in ärmlichen Verhältnissen auch erstmal aufgewachsen, war aber ein glückliches Kind. Das ist ja die Sache. Ne? Er war trotzdem glücklich mit seinem Holzschlitten und im Schnee, Hauptsache seine Eltern so ein bisschen. Ne?
Genau. Nee, also wie gesagt, ich mochte ihn nicht. Das habe ich halt nachher gelesen, dass das wirklich Absicht war. Das ist auch gut umgesetzt worden. Alle anderen Charaktere fand ich ihm zu hörig, vor allen Dingen auch der eine Mr., nicht der Jedediah, sondern der andere, der immer da war, Bernstein.
Oder wie
der,
ah ja, Bernstein, genau.
Genau, der war ja wirklich, der war dem einfach zu ergeben und hat das ja wirklich nie hinterfragt, das war ja auch überhaupt nicht mein Ding. Ja, also wie gesagt, ich habe ihn jetzt gesehen, ich fand 2 Stunden viel zu lang. Was ich interessant war, was ich nachher noch gefunden habe, ist, dass, obwohl er nie namentlich erwähnt wird, es zu der gleichen Zeit einen Mann gab, ich habe den Namen jetzt gerade nicht drauf, der genau diese Position hatte im wirklichen Leben. Und der hat sich auch sofort wiedererkannt in dem Kane. Hieß.
Ach ja, Hearst, kann das sein?
Hearst, genau, richtig. Und der hat dem Studio damals und auch versucht, also für richtig viel Geld, ich glaube bis zu $800.000, was in der Zeit natürlich exorbitant hoch war, die Rechte abzukaufen und diesen Film zu stoppen. Mhm. Und die haben damals ja auch wirklich im Clinch gelegen. Und der war halt auch Herausgeber verschiedener Zeitungen. Ja. Und hat den Film auch verrissen. Also richtig übelst verrissen, sodass der am Anfang ein riesen Flop war und erst, ich glaube, 5 oder 6 Jahre später nochmal neu rauskam und da dann wirklich auch ein Hit wurde.
Okay.
Aber der Typ hat den auf jeden Fall, die haben auch nie über die, ich habe irgendwie gelesen, dass der Film auch nie in irgendeiner von den Zeitungen erwähnt wurde oder erwähnt werden durfte. Das Einzige, was er mal selbst gesagt hat, dieser Typ, war, dass ihm der Film zu lang wäre. Das ansonsten haben die da ewig im Clinch gelegen.
Durchaus verständlich. Aber es ist wie mit einigen anderen Filmen, dass die erst späteren Ruhm haben. Und Orson Welles ist ja durchaus ein sehr bekannter Regisseur. Also der hat ja unglaublich viele Filme gedreht und die waren alle so ein bisschen verschwurbelt und so ein bisschen speziell. Insofern würde ich trotzdem sagen, er hat das schon nicht schlecht gemacht. Ich finde, er hat auch so diesen Zeitgeist. Da ist nämlich ganz am Anfang, das habe ich aufgeschrieben, weil ich gehe gerade so ein bisschen meine Notizen durch, damit wir nicht alles vergessen. Und zwar heißt es dann, dass einer sagt, er ist Kommunist und der andere sagt, nein, er ist Faschist. Und er sagt, nö, ich bin Amerikaner. Das fand ich zum Beispiel auch sehr, also in dem Amerikaner schlagen diverse Herzen. Und es ist jedem selbst überlassen, sich zu entscheiden, wohin man gehören will. Ich finde, das war eigentlich eine gute
Sache,
dass er ein Amerikaner ist. Er heißt ja auch Citizen Kane, also Bürger Kane, was ja auch schon wieder, also der Film. Er soll ja als Bürger wahrgenommen werden oder als Mensch.
Okay.
Als Mensch der Zivilisation.
Das war für mich aber so, weiß nicht, der gehobene Zirkel da in Amerika, der hat ja wirklich mit Normalmenschen null zu tun gehabt, also wirklich gar nicht.
Ja, ja, das ist.
Er hätte gern Citizen sein wollen, aber er war es ja definitiv nicht.
Ja, ja, eben, das ist ja das Interessante, dass er einerseits ist er ein Teil der Gesellschaft durchaus, aber gleichzeitig hat er sich halt diesen, naja, was hat er sich da gebaut? Das ist ja schon wirklich eine eigene Monarchie, die er sich so ein bisschen gehalten hat, ne?
Das haben die auch so genannt, ja. Das fand ich übrigens total lächerlich auch. Also wie die zweite Ehefrau, die ja wirklich, die Ullige oder die Frau wäre wirklich mit kleinerem absolut zufrieden gewesen. Wie sie auch sagt, so lass doch einfach nach New York zurück, ich will hier gar nicht wohnen. Ja. Und wenn die dann miteinander am Reden waren, im gleichen Raum, waren die aber so weit weg voneinander, weil dieser Raum einfach so übernatürlich groß war, dass sie sich teilweise gar nicht verstanden haben. Das fand ich auch sensationell.
Du, und ich fand diesen Kamin so fantastisch groß, dass ich nur zu meinem Freund meinte, ey, ohne Scheiß, das wäre in Hamburg, wäre das für 800 Euro eine Einzimmerwohnung, die wäre heiß begehrt.
Ja, alles. Das war halt wirklich so, das war halt so hart übertrieben, aber ich fand schon irgendwie geil, oder wie sie ihn nachher dann auch anschreit, von wegen sie hat keine Lust mehr. Und dann sagt er auch, also in Amerikanisch, also in Englisch war das jetzt so, dear, we're sitting in the same room and we're not even ex Xanadu. Ist von wegen, wenn du jetzt einen normalen Ton mit mir redest, verstehe ich dich ganz gut, also schrei nicht so, weil die sonst halt immer so schreien mussten, weil dieser Komplex so laut war, so groß war. Ja, also wie gesagt, ich weiß, dass Orson Welles, weil der Film halt am Anfang nicht so durchgestattet ist, einen riesen Knick in seiner Karriere hatte dadurch. Und dass der nächste Auftrag, den er mit diesem RKO-Studio, das war eins der fünf größten in Hollywood zu der damaligen Zeit, neben Metro Goldwyn und 21st Century und all was, dass er danach tatsächlich seinen Vertrag ändern musste, weil sonst hätten sie ihm das zweite Filmprojekt komplett gestrichen, denn er hatte zu große künstlerische Freiheit mit dem hier und bei dem nächsten Projekt, was die beiden dann hatten, das Filmstudio und er, hat er dann wesentlich weniger künstlerische Freiheiten gehabt tatsächlich.
Okay. Das, da will ich jetzt auch nichts Falsches sagen, aber kann ich mir vorstellen. So, noch ein paar Sachen, die ich aufgeschrieben habe. Ein Satz, den ich sehr gut fand, da wird er gefragt, was möchtest du sein? Und er sagt, alles, was sie hassen.
Ach ja, zu dem Banker, ne?
Genau, fand ich sehr gut. Mhm. Und dann fand ich allgemein, das, da würde ich vielleicht auch noch mal kurz drauf eingehen, waren diese Geschichten, das hatte ich so aufgeschrieben, mit Licht und Schatten, um räumliche Tiefe zu schaffen. Fand ich, hat er wirklich sehr, auch sehr durchgängig im Film einfach gezeigt. Sehr viel mit Licht und Schatten wird gespielt. So ein bisschen habe ich das Gefühl, das ist so wie so ein Relikt noch aus der Stummfilmzeit.
Das kann schon sein, ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Okay, ne, ich habe das tatsächlich, weil ich fand das schon interessant, mit welchen stilistischen Mitteln er den Film oder dem Film versucht halt allgemein auch Tiefe zu geben, zusätzlich. Okay. Ja. Dann fand ich halt auch die Perspektiven ganz interessant, dass sie ja manchmal gewechselt sind von unten und von oben, um auch nochmal zu zeigen, ist jetzt jemand, wird jetzt quasi auf ihn hinaufgeschaut, wie halt ganz oft Wells, der wirkt manchmal übernatürlich groß, also Kane, Foster Kane, wirkt übernatürlich groß im Raum, immer so sehr omnipräsent auf jeden Fall.
Ja, das soll ein Raub annehmen sein. Das fand ich, das ist mir zum Beispiel auch gefallen, als er seine Frau, ich glaube, eine Ohrfeige gegeben hat oder als sie sagt, sie möchte nicht mehr singen und er ganz nah auf sie zukommt und sie komplett so im Dunkeln steht, weil er jetzt quasi ihr das Licht nimmt und sagt, und du singst weiter.
Ja.
Das fand ich auch wirklich, da hat man so diese ganze, so dass er halt so wirklich bedrohlich gewirkt hat, da hat man das wirklich gut mitbekommen.
Ja, das fand ich auf jeden Fall wirklich, wirklich gut umgesetzt und auch sehr immer wieder. Also es ist nicht so von wegen einmal, sondern es hat er ja durchaus öfters, diese Szenen. Ne? Oder wie gesagt, dass sie dann von oben wo gefilmt wird, weil sie einfach nicht mal auf ihn hinaufschaut, sondern weil sie sich einfach so schwach ihm gegenüber fühlt. Ne? So nicht durchsetzungsstark, obwohl sie ja durchaus ihre eigene Meinung vertritt.
Ja.
Ne? Genau, das fand ich auf jeden Fall interessant. Dann, was es auch oft gab, waren Spiegelungen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist.
Nee.
Dass dann zum Beispiel, dass er dann, wenn er ein Spiegel war und dann hat die andere Person gesprochen, aber man hat ihn trotzdem im Spiegel gesehen, wie er dann spricht. So okay. Geschichten oder auch im Fenster irgendwie so Sachen. Das fand ich auf jeden Fall auch ganz interessant umgesetzt. Was man vielleicht hast du das nicht gesehen, aber ich habe es gesehen, ihm fällt ja am Anfang die Schneekugel runter.
Mhm.
Und diese Schneekugel, die ist als erstes zu sehen in dem Raum von der Sängerin. Er kommt ja dann ins Zimmer und sie sagt ja, die Tür muss aufbleiben, meine Hausherrin will das so. Ja, und dann steht er irgendwie an ihrem Spiegel und da steht halt diese Kugel. Ach, also Gott, das ist auch, glaube ich, das Einzige, was auch mitkommt von ihr nach Xanadu.
Ach Gottchen, okay.
Ja, das, also ich, deswegen, Marina, ich verstehe, du willst den Film nie wieder gucken, ist auch in Ordnung. Aber ich glaube, wenn man so ein paar Sachen weiß und sich den Film dann nochmal anguckt, ist der durchaus diese kleinen Kniffe, diese kleinen, hier was
versteckt. Zum Beispiel habe ich gelesen auf Wikipedia, dass dann irgendein Angestellter der Produktionsfirma den Orson Welles angesprochen hat und gesagt hat, passen Sie mal auf. Wenn der jetzt alleine in seinem Zimmer gewesen ist und verstorben ist, wie hat man denn hören können, dass er dann auch Rosebud gesagt hat? Weil der war ja niemand.
Ja.
Dann hat Orson Welles gesagt, so, das erzählen wir hier niemand, das bleibt unter uns. Also ich glaube tatsächlich, wir interpretieren viele Dinge in Sachen hinein, die er vielleicht gar nicht absichtlich so gemacht hat. Verstehst du?
Ja gut, aber die Kugel wird schon einen Grund gehabt haben, dass sie da stand. Das glaube ich ja. Schon.
Ist sie gar nicht aufgefallen.
Natürlich, das kann ja trotzdem sein.
Ich fand zum Beispiel total lächerlich und harmlos, wie sie halt im ersten Date dann quasi Schattenspiele an die Wand werfen. Und das war so, wo sie sich die Zeit mit vertrieben haben.
Ja.
Da habe ich auch schon wieder gedacht, so, oh Mann, natürlich haben sie das so gemacht. Das hat das nicht jeder schon gemacht in seinem ersten Date?
Ja, Marina, selbst wir haben, glaube ich, schon Schattenspiele. Nein.
Ja.
Nein, soll ich überflieg eben noch weiter. Was ganz interessant noch war die Musik, fand ich. Da war ja irgendwie alles dabei. Am Anfang ist das ja, wirkt das ja sehr bedrohlich, glaube ich, mit sehr vielen so Pauken und Trompeten. Dann teilweise, wenn es um die Zeitung geht, war ja manchmal so schon fast fröhliche Marschmusik. Also ich fand, jetzt wird ja Musik ganz anders, finde ich, angewendet. Und da war das noch so sehr. Also teilweise war es ja auch Musik, die man irgendwie kannte und das war irgendwie, das hat man teilweise so ein bisschen die Ernsthaftigkeit genommen, fand ich. Also ich weiß nicht, ob du drauf gehört hast.
Ist mir wirklich nicht aufgefallen. Dadurch, dass ich emotional einfach so weit weg von dem Kane war, hat auch die Musik bei mir nichts ausgelöst. Also das war einfach so, weißt du, wenn du irgendwie so ein typisches Liebespaar oder Trennung und du hast diese Herzschmerzmucke, dann bist du halt mittendrin statt nur dabei. Und bei dem, der war mir einfach so egal, die Person. Und ich hätte mir auch so wenig die Mühe gemacht, um was über den rauszufinden. Spätestens nach der zweiten Person hätte ich als Reporter gesagt, okay, komm, das wird hier nichts. Dass mir auch die Musik total egal war. Ich hatte überhaupt keine Bindung zu dem.
Okay. Ja, ist auch alles, ist ja alles in Ordnung. Ja, und dann ist das ja eigentlich, kommen wir ja schon fast zum Ende. Und zwar ist er ja, wo die Frau ihn verlässt und er das ganze Zimmer zerstört, wirklich in blinder Wut und dann diese Schneekugel findet und dann Rosebud sagt. Das hast du aber mitbekommen, ne?
Ja.
Okay, genau. Und dann wird ja der ganze, nach seinem Tod, der ganze Plunder.
Brand.
Ne? Was? Ja. Tant?
Ja, Tant verbrannt, weil er hat ja...
Tant verbrannt, genau.
Ich glaube, das ist das erste Mal, dass man Messi quasi auf Film hat, weil er hat ja wirklich nie was weggeschmissen, hat da alles irgendwie gehortet in seinem Xanadu-Schloss. Und dann nehmen die halt einfach das ganze Zeug, weil sie auch den emotionalen Wert des Ganzen nicht wissen und ja, verbrennen dann Rosebud im Grunde, ne?
Genau, weil am Ende stellt sich heraus, Rosebud war der Schlitten. Das war, glaube ich, da auch das Einzige, was er aus seiner Kindheit noch behalten hat.
Ja, also ich glaube, und das ist das Ganze, weil der Film damit auch aufhört, mit diesem Schlitten, der da verbrannt wird, und der heißt Rosebud, der hat sich von diesem Trauma von seinen Eltern weggeholt zu werden, hat er sich nie erholt, hat es nie verwunden, hat deswegen auch immer diese so eine laxe Einstellung zu allem gehabt, weil er sowieso wusste, ich krieg sie mit Geld, und hat da halt diese Bindungsprobleme von gehabt. Der war für mich, also aus psychologischer Sicht ist der Junge, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, wirklich auch wenn er erwachsen war, ist es ein Junge, der völlig verschreckt war und traumatisiert worden ist.
Auf jeden Fall posttraumatische Belastungsstörungen zum einen und halt ein ausgeprägter Narzissmus zum anderen.
Ja, und fehlende Liebe. Also ich glaube, einfach durch diesen Banker hat er diese nüchterne Herangehensweise auch an, der hat ihm natürlich auch keine Liebe entgegenbringen können.
Nein, das war ja auch nicht seine Pflicht. Seine Pflicht war, ihn großzuziehen, damit er einfach auf einem Boden stehen kann. Und mit 25 oder so hat er ja dann sein ganzes Vermögen bekommen. Und hat das ja in 37 Zeitungen irgendwie reingeschrieben.
Genau, und ich glaube einfach, dass der Rest sich dann so ergeben hat, wie er sich gedacht hat, wie ein Mann sein muss. Ich glaube einfach wirklich, dass das in sich drin so ein kleiner Verschwurbelner, ich glaube, wenn er einen Orgasmus hatte, weint er auch.
Gott. Orson Welles wird sich im Grabe umdrehen.
Ja, das war's von mir zum Film. Ich möchte da auch gar nicht mehr drauf eingehen. Also ich möchte nochmal sagen, ich habe mich da durchgequält. Das war absolut keine Freude, den zu sehen, den Film. ich habe da heute Morgen gesessen und ich war echt stinkig, weil ich dann gesehen habe, der ging noch eine halbe Stunde und der ging immer noch weiter. Also es war, für mich persönlich ist es nicht der beste Film aller Zeiten, mit Abstand nicht. Da war Casablanca besser.
Okay, gut. Das ist dein abschließendes Wort, finde ich in Ordnung. Ich enthalte mich meiner Meinung.
Warum? Du hast doch auch eine. Du fandst den wirklich gut.
Ich fand den auf filmstilistischer Ebene wirklich hervorragend. Tatsächlich, okay. Ja. Ich fand den sehr gut durchdacht. Ich glaube auch nicht, dass ich da in viele Dinge was hereininterpretiere, was nicht auch so ist. Ich hatte auch an der Uni durchaus Film- und Fernsehwissenschaftliche Kurse belegt, weil mich das interessiert hat. Und ich weiß, dass man sowas durchaus bis ins Kleinste, wirklich jedes kleinste Detail, ich glaube, das ist nicht so wie die Wasserflasche bei Downton Abbey, die im Hintergrund aus Versehen stehen gelassen wird.
So, jetzt bleibt die Sache. Citizen Kane war ja 50 Jahre lang als bester Film auf allen Charts dieser Welt. Und er ist abgelöst worden von welchem Film?
Oh Gott, sag bitte nicht irgendwie Herr der Ringe oder Harry Potter.
Vertigo von Alfred Hitchcock.
Somit sollte
Vertigo vielleicht der nächste Film sein, den wir gucken.
Ja, das können wir machen. Ich wollte eh was von Hitchcock gucken. Finde ich gut. Und Vertigo habe ich tatsächlich noch nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Wir sind ja Marnie-Fans.
Durch und durch.
Durch und durch, ja. Nee, finde ich aber gut. Finde ich tatsächlich gut.
Dann kann ich jetzt meine E-Mail, die ich hier gemacht habe, kann ich die endlich löschen. Ich habe die nämlich die ganze Zeit aufgelassen, damit ich die ja nicht vergesse.
Und die mal so auf dem Handy eine Erinnerung speichern. Oh, aber eine Sache muss ich noch sagen. Und die fand ich wirklich, wirklich gut. Und zwar finde ich die Maske fantastisch.
Ja, fand ich auch. Das waren so die ersten Special Effects, wenn es um Alterungsprozess und so geht. Ne?
Und zwar auch wirklich gut, weil ich weiß nicht, ob du Fotos von ihm gesehen hast. Der sah später wirklich so aus. Also die haben ihn wirklich gut getroffen. Die haben ihn ja so ein bisschen speckiger gemacht und auch mit dem Vollbart und so. Der sah wirklich so aus. Und wenn man überlegt, dass er erst 26 war, muss ich sagen, Hut ab für 1941. Sehr gut. Ich meine, klar, schwarz-weiß hilft immer ein bisschen, einige Sachen zu kaschieren. Weil ich am Anfang, ne, hat man den ja erst in alt gesehen. Und irgendwie habe ich gedacht, ach, war der da schon älter? Und dann habe ich gelesen, der ist doch erst 26 oder 24 oder was. Und habe ich gedacht so, ich war ganz kurz verwirrt, weil mich das wirklich, weil ich das wirklich gut umgesetzt fand.
Ja, fand ich auch. Das muss ich sagen. Ich habe am Anfang nicht geschaut, dass es einer derselbe Schauspieler ist. Ich dachte, Das sind einfach zwei verschieden Besetzte für die gleiche Rolle. Aber dann hat man so ein paar Sachen gesehen. Also was ich noch rausgefunden habe, was ich auch noch lustig fand, ist in der Szene, wo der Getty seinen Governor State Enemy Finder irgendwie die Treppe runterrennt und ihm jetzt quasi dann zu verstehen gibt, wenn er sich jetzt nicht trennen sollte, dass er das wirklich auf Medien zuspielt, rennt er ihm ja hinterher. Mhm. Und in der Szene hat er sich wirklich irgendwas gebrochen.
Oh.
Und musste zwei Wochen im Rollstuhl sitzen und die nächsten Szenen, weil es ist nicht sehr viel Bewegung in dem Film, wenn es um Charaktere geht, die sind sehr statisch. Ja. Und es kam unter anderem auch daher, weil er durch irgendwelche Spezialschienen wirklich nur stehen konnte, sonst hätten die den Film abbrechen müssen für unbestimmte Zeit. Er konnte nicht viel laufen, weil er sich halt irgendwas gebrochen hat.
Ach Gottchen, guck mal, alles für den Film.
Und die eine Szene, wo die ganzen Tänzerinnen sind, die mit ihm da rumfeiern, das sollte eigentlich in einem Bordell spielen. Das ist aber nicht durch die Studiozensur gegangen. Und Orson Welles hat irgendwann im Interview gesagt, dass er diese Bordellszene wirklich nur da reingesetzt hat, um von anderen Sachen abzulenken, die auch noch irgendwie vielleicht hätten dann gekappt werden können.
Ah, okay. Die Szene, die ist aber auch so ein schönes Beispiel von dem, was ich meinte, dass im Hintergrund passiert was. Er tanzt ja dann mit den Frauen. Man sieht, wie er dann so irgendwie so Spaß hat. Und vorne reden zwei Personen.
Ja, aber das ist so das typische Männerbild, was ich, glaube ich, auch, wenn du Mad Men gesehen hast, 60er, 70er, 80er Jahre, einfach nicht verändert hat. Ne? Also die White Dudes, die trinken da irgendwas, lassen sie halt nackte Ollen ankommen und dann besiegeln sie ihr Geschäft dabei. Also das war da, daran sieht man, evolutionstechnisch gesehen hat sich da dann in den nächsten 30, 40 Jahren oder vielleicht heute auch nicht wirklich viel getan.
Naja, inzwischen sind ja ein paar Netzfeministinnen unterwegs, die durchaus ein bisschen aufmerksam machen.
Ja, gut,
aber eine davon schaue ich mir nächsten Monat an.
Etwas? Netzaktivisten, was?
Feministin.
Oh Gott, das klingt so nach nicht schönen Abend.
Nö, doch, Alte weiße Männer. Kennst du das Buch?
Nee.
Okay. Von Sophie Passmann?
Kenne ich auch nicht.
Okay, alles klar. Dann brauche ich nicht weiter drüber.
Ich google die gleich nochmal, damit ich dann übernächste Woche mitreden kann. Boah, ich werde hier noch voll klug, weil du mich zwingst, die ganzen Scheiße mal zu gucken und mir durchzulesen. Einfach so schlimm. Also, Vertigo von Alfred Hitchcock ist der nächste, ja?
Yes, it is.
Okay.
Denk dran, Hitchcock ist wirklich, da kann man sich, ich finde, da quält man sich nicht so durch. Ich finde die Hitchcock-Geschichten eigentlich ganz gut.
Nein, ich habe ja auch schon ein paar andere Hitchcock-Filme gesehen, nur der muss halt wirklich dann wieder rausstechen aus dem, weil ganz ehrlich, Hitchcock ist jetzt auch nicht mega anspruchsvoll. Also die Vögel ist so, Marnie ist okay, aber ne,
Vertigo. Fenster zum Hof?
Ja, der ging, stimmt. Aber wie gesagt, ne, bester Film aller Zeiten quasi jetzt schon. Dann diesen Kane abgelöst, ne? Hm. Und weißt du, was das nächste dann wieder ist? Metropolis.
Oh nee, Marina, das schieben wir ein bisschen, weil ich finde den wirklich gruselig. Ich weiß nicht, ob ich das kann.
Der geht ja auch noch mal länger. Da werde ich depressiv, wenn ich den gucken muss, ohne Scheiß.
Das sparen wir uns erstmal auf, weil ich wirklich, wirklich, wirklich Angst kriege. Ich bin wirklich, die Leute können mich auslachen, ist mir egal. Ich finde, Stummfilme machen mir Angst. Ich weiß nicht, das ist irgendwie ein ganz komisches Gefühl in mir. Ich weiß nicht, ob ich das 2,5 Stunden schaffe. Das ist
natürlich eins, also du musst alles nur durch Mimik ausdrücken. Ich glaube, die sind halt dann übermäßig viel geschminkt. Ich habe ja schon mal reingeguckt in Metropolis. Ja. Ich habe ja auch keine 10 Minuten durchgehalten, ne?
Ja, ich weiß. Und ich habe da wirklich, ich glaube, das ist... auch so die Art, wie die sich bewegen, auch teilweise sehr, sehr langsam und so. Und oh, das ist mir, ich weiß nicht, ich kriege dann Albträume. Ich muss nämlich sagen, um nochmal ganz kurz einen kleinen Fernsehtipp für muckelige Sonntagabende rauszuhauen. Gut, das ist kein Fernsehtipp. Wir haben uns den ausgeliehen, ich glaube, der läuft, ich will keine Werbung machen, Hashtag keine Werbung auf Sky. Und zwar Tschernobyl.
Die Serie?
Ja, ist eine fünfteilige Serie.
Die hast du auch schon mal erwähnt.
Ich habe die aber erst jetzt zu Ende geguckt.
Ich meine, das ist schon mal erwähnt gehabt. Die ist auch sehr gehypt worden. Hat die nicht auch einen Emmy bekommen?
Ja, ich glaube einige. Ich möchte es nur noch mal sagen, also ich habe wirklich, wirklich, wirklich schlecht geschlafen. Ne? Mich nimmt das ja mit.
Ja, aber das ist ein Kompliment für alles. Also wenn man heutige Zeit dann noch so mitfiebert, das
absolut. Ist ja alt. Absolut. Ja, kann sein, dass ich erzählt habe, weil meine ganze Familie war so ein bisschen drin. Die haben sich das in meinem Familienchat geschrieben. Ja, ich habe die nächste Folge gesehen und wir haben das jetzt halt durchgebinged in ein paar Tagen, weil ich habe das auch nicht geschafft. Also nach einer Folge bist du eigentlich schon fix und fertig.
Wie lange geht die Folge? Eine Stunde?
Ja. Es sind nur 5, Gott sei Dank. Aber die sind so vollgepackt. Und das Ding ist, ich bin ja dann so jemand, ich kann das nicht einfach gucken, ich will alles wissen. Also habe ich stundenlang gegoogelt, was ist bei Tschernobyl passiert? Wie funktioniert ein Kernreaktor? Wie findet Kernschmelze statt? Doch, ich bin da wirklich ein Psycho. Als ich mal vor ein paar Jahren in Interstellar war und mich geärgert habe, dass ich nicht ganz verstanden habe, wie das funktioniert mit schwarzen Löchern und so, habe ich wirklich stundenlang im Internet gesessen und habe herausgefunden, wie schwarze Löcher funktionieren.
Da bin ich ja wirklich ganz anders. Ich nehme zur Kenntnis, dass es sie dann gibt und dann hat sich das für mich auch dann erledigt.
Nee, ich bin da wirklich knallhart. Ich wollte das alles wissen. Ich wollte alles, alles, alles wissen. Wie das funktioniert ist, wie überhaupt Kernenergie funktioniert, wie lange die Reaktoren dann noch gelaufen sind. Die wurden nämlich erst 2000 abgestellt, die restlichen. Ja, wie groß das Gebiet war. Ich weiß ja,
dass der Sarkophag jetzt wirklich dann brüchig war und die international Geld gesammelt haben, damit es einen neuen Sarkophag gibt.
Genau, genau. Allein schon der Begriff Sarkophag bei einem Kraftwerk, ne? Wie die dann überlegt haben. Das ist also, cool. Es ist, Marina, es ist so eine krasse Serie, wirklich. Es ist so krass. Aber
ich habe halt so eine Arte-Doku gesehen, aber die ging auch nur eine halbe Stunde, dass die halt ganz viele russische Soldaten ankommen haben lassen, die alle mittlerweile gestorben sind, weil die da alle mit so Pseudostrahlenschutzanzügen da reingeschickt haben, damit sie da. Das war schon.
Haben die wirklich. Tausende von Leuten angekarrt, die maximal 90 Sekunden auf dem Dach waren. So, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, es gab einen kurzen amateurhaften Batterieausfall meinerseits.
Während der Kernschmelze oder davor?
Das ist die Kernschmelze, Marina. Aber wir wollen natürlich nicht aufhören, ohne Tschüss zu sagen und ohne die Peinlichkeit der Woche, mit der mich Marina gestern noch nett provided hat.
Ja, vor allen Dingen offline. Und ich wusste ja, das kriegst du dann erst 2 Stunden später. Aber ich musste es dir trotzdem geschrieben haben, weil mich das sehr beschäftigt hat. Und zwar bin ich jetzt momentan in Malaga.
Malaga,
genau. Ja, und da bin ich hingefahren oder hingeflogen, weil ich auf jeden Fall Sonne und Meer brauchte. Und ich wusste, das kriegt man hier. So, das ist der Grund. Ich wollte rot werden, am besten noch irgendwie vielleicht noch ein bisschen Planschi mehr machen. Und als ich dann gestern, ich war wirklich müde, die Arbeitswoche war anstrengend, hab dann noch meine Wohnung geputzt, warum auch immer. Ich hätte auch bis 1 Uhr einfach nur gammeln sollen. Und hab dann einen Koffer gepackt, meine Schwester hat mich zum Flughafen gebracht. Und während ich im Flugzeug sitze, fällt mir ein, ich habe weder Badeanzug noch irgendwas Vergleichbares mitgenommen. Kein Handtuch, kein gar nichts.
Du hast auch kein Handtuch mit?
Nö, das gibt's hier Gott sei Dank. Aber dafür habe ich 3 Paar Schuhe mit.
Ja, 4 Tage.
Das ist völlig sinnlos. So, und das ist mir eingefallen, während ich gerade im Flugzeug war und es auch wirklich auch kein Zurück mehr gab. Und ich war nur so, was machst du jetzt? Weil du bist extra nur wegen dem scheiß Meer hier hingeflogen. Und dann habe ich mich heute knallhart in Unterwäsche dahingelegt. Jetzt habe ich auch keine Modelfigur. Ach, und ich bin mir sicher, die ein oder anderen Blicke habe ich kassiert. Aber es war mir so egal, weil ich dachte so, nur deswegen bin ich hier hingeflogen. Das lasse ich mir jetzt hier nicht nehmen. Nur weil ich so blöd bin, einen Badeanzug einzupacken.
Sagen wir mal,
dein Gehirn war nicht so präsent.
Nee, das war präsent noch am Schlafen, während ich aufgestanden bin, um die Wohnung zu putzen, nicht doofe Nuss. So, und jetzt muss ich halt gucken, jetzt muss ich den BH immer schon auswaschen, weil ich habe ja auch nur 2 mitgenommen für 4 Tage. Jetzt muss ich das schön auswaschen und aufhängen. Und der andere ist hautfarben. Wenn ich den anziehe, denken die, ich habe keine Nippel.
Und das wird deinem armen Igelschnäuzchen nicht gerecht, ne?
Ne, das wird deinem armen Igelschnäuzchen nicht gerecht. Also wird es der Schwarze sein, morgen noch, habe ich mir gedacht. Und dann wollte ich nach Sevilla, da bin ich sowieso fein raus. Aber morgen muss er nochmal durchhalten. Das Geile ist jetzt auch, dass die Unterbuchsen natürlich jetzt nicht zum Oberteil matchen, ne?
Ja, natürlich.
Also, Hartz-IV-Lifestyle, Ruhrgebiet in Malaga. Und ja, ich schäme mich ein bisschen, aber es ist mir noch wichtiger, in der Sonne zu liegen, wie dass ich mich jetzt dann nicht auspacke.
Zu Recht. Finde ich auch. Wenn du schon so viel Kohle ausgegeben hast für den Flug.
Ja, man merkt, ich wollte unbedingt hier hin. Mir war dann auch der Preis egal.
Ja. Kleiner Tipp, Marina. Man kann sich auch vorher einfach eine kleine Liste machen zum Beispiel.
Nein, das brauche ich nicht. Ich bin ja so geübt im Reisen, dass ich das
immer... Nee, bist anscheinend nicht.
Ja, aber gestern war auch so scheiß Wetter. Da denkt man natürlich nicht, wenn es regnet und stürmt. Jetzt geil, nehme ich mal Schwimmklamotten mit. Ich war einfach echt müde. Die Woche hat mich zerstört.
Okay, ich sag nichts.
Ja, whatever, der BH wird es morgen nochmal richten.
Ja, Grüße an alle Strandurlauber in Malaga, die das ertragen dürfen.
Da waren heute alles um mich rum. Engländer, Holländer, da war alles rum. Sie haben es wirklich, wir haben uns alle wirklich gut ignoriert.
Da bist du aber wirklich geübt drin, das muss man sagen.
Ne? Ja, ich habe auch noch keinen Sonnenbrand, das heißt Sonnenmilch habe ich mitgenommen, daran habe ich gedacht.
Was stimmt nicht mit dir, Marina? So kenne ich dich gar nicht.
Dafür habe ich jetzt wieder so ein Tuch gekauft für 10 Euro. Das war aber auch so eine Investition, weil ich habe ja nichts zum Draufliegen. Mhm. Und der kam direkt als Erstes, dachte ich mir, hör mal, wenn das nicht Schicksal ist, direkt mal. Und er wollte 25 Euro für das Tuch haben. Und ich dachte so, hör mal, Mäuschen, ich war für 2 Jahren hier, da habe ich 10 Euro bezahlt. Du kriegst jetzt genau einen 10er und das war's. Und dann war er kurz beleidigt, habe mir aber auch für 10 Euro so ein Riesentuch abgedrückt. Das ist jetzt alles, Handtuch, Liege, alles.
Wow. Gut, also noch kein Hotspot, kein gar nichts.
Wir haben auch nichts gesehen außer Meer und Alihop. Aber den Alihop habe ich auch wirklich gesucht. Ich habe gedacht, wo war die Kuh nochmal? Wo stand die Kuh vor dem Laden? Ich will da jetzt rein.
Aber es gab doch einen in der Nähe von der einen Basilika.
Ja. Da bin ich heute auch kurz vorbei, aber auch wirklich nur, ich bin ein bisschen anders als Republika bei der anderen Hostel und ist alles so ein bisschen seitenverkehrt. Da tue ich mich mit der Orientierung ein bisschen schwer. Okay. Oh, deutsche Sprache ist schwer.
Ja, guck mal, ein Tag in Spanien, ne?
Ja, vor allen Dingen, weil ich auch so flüssig Spanisch spreche.
Verlust der Muttersprache.
Aber ich bin heute 3 oder 4 Mal angesprochen worden auf Spanisch und war immer so, do I look like a local? Die machen die schwarzen Haare und die Sonnenbrille.
Genau, Marina, genau.
Ja. So, das soll es von mir gewesen sein.
Ja, dann.
Ja, danke.
Wir hören uns die Tage. Travel safe. Grüße an den Hamburger und vielen Dank für die Folge.
So, nachdem mir der kapitale Fehler passiert ist, dass mir meine Batterie oder mein Akku ausgegangen sind und ich das zu spät gemerkt habe, hat Marina anscheinend kein Internet mehr. Hat es aber in dieser kurzen Zeit geschafft, nochmal die Peinlichkeit der Woche für nächste Woche quasi live zu erleben. Und deswegen, um nochmal einen runden Abschluss zu schaffen, senden wir Liebe und Hiebe und Grüße an unsere Zuhörer. Und bedanken uns fürs Zuhören und wir hoffen, ihr seid auch schlauer geworden, weil wir sind ja Hashtag ein Bildungspodcast. Ja, wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann folgt unserer Playlist auf Spotify, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook, wie ihr möchtet, auch wenn Facebook tot ist. Ich glaube, Facebook wird nochmal ein Revival erleben. Und ja, wir danken auf jeden Fall für die treuen Nasen, die uns immer wieder anklicken und sich vielleicht sogar freuen, wenn samstags um 12 Uhr wir aufploppen auf dem Hör-Device deines Vertrauens und du denkst, schön, danke, dass es euch gibt, ihr verrückten Hühner. Insofern, ich sende Grüße aus dem verregneten Hamburg. Marina und ihre Plauze senden Grüße aus Malaga und bis dann.